Sei willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Ich bin Sarah Theile und ich habe meinen Körper nicht nur beim Tanzen kennengelernt, sondern auch über meine Gefühle. Und da möchte ich dich mitnehmen, dass du deinen Emotionen, die in deinem Körpergedächtnis gespeichert sind, begegnen kannst. Du bist hier richtig, wenn du glaubst, du kannst nicht tanzen. Oder auch wenn du einfach mehr zu dir selbst finden möchtest und deinen wahren Wesenskern immer häufiger leben. Dabei möchte ich dich mit meinem Podcast unterstützen. In der 9. Folge in meiner Reihe Körpergefühl und frühes Trauma soll es heute um die Fawn Response bei deinem Kind gehen. Ist dein Kind immer lieb? Ist hier die Frage. Und ein natürliches Kind ist ja natürlich nicht immer lieb. Jetzt wird es schwierig zu gucken, ist das hier eine Traumareaktion? Ist da schon was im Körper drin, eine Angst, mich zu zeigen und ich selbst zu sein und die Harmonie herzustellen? Oder ist das einfach der Charakter deines Kindes? Wie kannst du da jetzt schauen? Und da nehme ich dich jetzt einfach mal mit in ein Gedankenexperiment. Also die letzte Folge ist die Grundlage für diese Folge und du kannst vielleicht beobachten, dass dein Kind immer lieb ist. Ja, einerseits gibt es natürlich, dass Kinder uns von Natur aus gerne helfen möchten und kooperieren und dass sie dann auch mal gerne was für uns tun oder irgendwie wissen sie, worüber wir uns freuen und dann machen sie das. Und das heißt ja nicht zwangsläufig, dass dein Kind sich gerade anbiedert, weil es unbedingt die Bindung wiederherstellen möchte, sondern es sind auch manchmal die ganz natürlichen Kooperationen und Liebesbeweise deines Kindes. Wenn allerdings eine Angst und eine Scham mit im Spiel ist, dann könntest du das reflektieren. Wenn zum Beispiel in der Schule ist da, die Schule ist natürlich ein Paradebeispiel, weil das Schulsystem ist ja sehr starr vorgegeben und da gibt es einen Schülertyp, Schülerinnentyp, die da reinpassen und da sollst du ja immer lieb sein. Und da gibt es ja auch Methoden, dass du, wenn du nicht lieb bist oder wenn die Sachen, die dann halt nicht reinpassen, da kommst du auf die Ampel oder du kriegst keinen Stempel. Da ist ja ganz stark noch dieses Belohnung- und Bestrafungssystem aktiv. Auch wenn das oft als logische Konsequenzen getarnt wird, ist es trotzdem ein Abschneiden von den kindlichen Verhalten. Und vielleicht passt dein Kind ganz gut in das Schulsystem, weil es von Natur aus eher ruhiger ist und auch total wissbegierig und interessiert am Lernen und auch die Art und Weise, wie gelernt wird, gerne mag. Denn jedes Kind ist wissbegierig und möchte lernen, doch nicht jeder lernt gerne an einem Tisch sitzend. Und ja, wenn das so ist, dann wirst du ja auch dein Kind im Alltag so beobachten, dass es total gerne am Tisch sitzt und malt oder sich stundenlang auch sitzend beschäftigen kann und sich vertiefen kann in eine Aufgabe, die es sich selber ausgesucht hat, wie irgendwas erforschen, was aufmalen, was basteln, was bauen. Ja, und dann wird das wahrscheinlich in der Schule dann auch ganz gut klappen. Das heißt dann also nicht, dass dein Kind absolut traumatisiert in der Schule sitzt, sondern einfach, dass es ihm da leichter fällt, sich anzupassen. Es gibt aber auch Kinder, die haben einfach einen ganz anderen Schwerpunkt, sage ich mal, in ihrer Persönlichkeit. Die sind viel bewegungsfreudiger, die lernen auf eine ganz andere Art und Weise. Die müssen viel mehr durch Erfahrung lernen, durch Anfassen und Begreifen. Und für die ist es jetzt super schwierig, plötzlich in der Schule zu sein und 4 Stunden lang auf dem Stuhl zu sitzen. Und dann ist es natürlich schon sehr prägend, wenn die Schule dann Druck ausübt, damit diese Kinder lernen, ordentlich still zu sitzen und lieb zu sein. Und dann kann es schon mal eher sein, dass dieses Fawn Response passiert. Dabei finde ich immer noch wichtig zu gucken, was passiert in der Bezugsfamilie. Es gab Umfragen und Studien, da wurden Menschen, die psychologische Probleme haben oder die in Therapie waren, wurden befragt, wo sie die meisten Probleme sehen oder die Ursachen oder was sie verändern würden. Und ja, auf jeden Fall wurde immer gesagt, das meiste ist in der Herkunftsfamilie passiert oder wo ich mich am getriggertsten fühle oder so. Das ist die Herkunftsfamilie. Und das ist einfach unsere Basis, weil wir auch die ersten 3 Jahre, ersten 6 Jahre, je nachdem, welches Buch du liest, das sind die ganz prägenden Jahre, weil da einfach so viele Nervenzellen sich neu entwickeln, die ganzen Nervenbahnen, neuronale Verknüpfungen entstehen und da einfach schon super viel gespeichert wird. Und wenn da schon mal eine gute Basis ist, dann wird dein Kind auch mit solchen Sachen in der Schule zurechtkommen. Natürlich lernt es, wie es in der Schule dann sein soll, denn Belohnung und Bestrafung kann ja auch sehr erfolgreich angewendet werden. Und ja, dieses immer lieb sein müssen, was diese Bambi-Reaktion ist, das finde ich ist, wenn du in Bezug auf Schule bist, kannst du gucken, ob das mit einer Angst einhergeht. Also was passiert, wenn dein Kind zum Beispiel mal seine Hausaufgaben vergessen hat und frühmorgens, kurz bevor die Schule anfängt, merkt es das erst. Wenn dann jetzt quasi die Fawn Response als Traumareaktion aktiviert wird, dann hat das Kind eine Panikattacke, weil es jetzt gleich die Hausaufgaben nicht vorzeigen kann. Und du kannst es dann auch nicht beruhigen mit, du hast doch sonst immer die Hausaufgaben, deine Lehrerin wird es verstehen. Na gut, wenn du einmal auf die Ampel kommst oder keinen Stempel oder irgendeinen Eintrag oder so, das ist gar nicht schlimm, ich bin auf deiner Seite, jedem kann das mal passieren. Und das Kind sich beruhigt und es schafft dann, die Hausaufgaben halt nicht vorzuzeigen oder zu sagen, ich habe die Hausaufgaben vergessen und es ist nicht weiter schlimm dann. Dann ist alles gut. Wenn aber diese mega Angst da ist und Panik, dass irgendwas nicht genauso ist, wie die Lehrerin das haben möchte, dann ist das schon ziemlich nah dran an dieser Reaktion. Ja, im Alltag zu Hause kann das natürlich auch sein, dass du da schauen kannst, wenn du zum Beispiel mehrere Kinder hast, da kann es sein, dass dann das eine Kind, was ja immer lieb ist, dass du mal merkst, okay, was ist hier eigentlich los? Ist das noch normal oder ist der Alltag so bestimmt von dem anderen Geschwisterkind, das vielleicht immer so den Ton angibt, dass du selber gar nicht merkst, dass dein Kind gerade in so eine Ich-bin-immer-lieb-Reaktion rutscht? Und genau, und da kannst du einfach gucken, dass du ja wieder mehr siehst, wieder mehr beobachtest, wieder mehr auch kommentierst, was du bei deinem Kind beobachtest, dass wenn das Kind irgendwie was gemalt hat oder was gebaut hat oder aus der Schule kommt und was mitbracht, dass du einfach dir auch Zeit nimmst für das ruhigere Kind und sagst so, oh, was hast du gemacht? Ich will es sehen und dass du beschreibst, was du siehst, dass das Kind einfach weiß, ah, Mama sieht mich und Mama sieht, dass ich das hier gemacht habe und interessiert sich auch für das, was ich in der Schule gemacht habe. Dass du solche kleinen Zeitinseln dir einfach einbaust. Und natürlich auch, wenn Konfliktsituationen unter den Geschwistern sind, dass du die dann begleitest und dass du dann auch guckst, dass nicht immer das gleiche Schema kommt. Dass wir immer nachgeben, weil das eine Kind halt so extrem temperamentvoll ist und wir dann, damit wir alle unsere Ruhe haben, das Kind, das eben dann immer seinen Willen kriegt. Also der Kampfmodus, das Kampfmoduskind, wenn du jetzt ein Kind hast, bei dem Kampfstrategie mehr funktioniert und das andere Kind in diese Fawn-Response rutscht. Und dass du dann guckst, wie du das ausbalancieren kannst. Dabei kann dann einfach helfen, eine Strategie für Konflikte fertigzustellen, dass du in deinem Kopf schon so ein Schema hast, wie begleitest du jetzt deine Kinder. Wenn die gerade rumschreien und auf sich einschlagen, dass du hingehst und sagst, was ist hier passiert, ohne dass du sofort einem als Konfliktmacher identifizierst, sondern dass du erstmal sagst, was ist passiert, was hast du gesehen. Ich sehe, du weinst, ich sehe, du hast gerade geschlagen. Du bist sicher wütend und du bist gerade sauer und traurig, weil die hat dich geschlagen. Was ist passiert? Und dann kannst du erstmal eintauchen in die Situation. Jeder kann seine Seite sagen. Und dann ist einfach wichtig, dass du nicht entscheidest, wie der Konflikt gelöst wird, sondern dass du den Kindern zeigst, wie wir Konflikte lösen. Dass du halt dir die Zeit nimmst, darüber zu sprechen und zu sagen, was können wir jetzt machen? Dass beide Seiten gleichberechtigte Bedürfnisse haben. Also, dass du nicht sagst, du hast geschlagen, du bist das böse Kind, du gehst jetzt ins Zimmer, das andere Kind ist das arme, geschlagene Kind und so weiter. Sondern die Gründe herausfinden und die Reaktionen, wie ich schreie oder ich schlage, das versuchen wir ja unseren Kindern erstmal beizubringen, dass wir auch das mit Worten besprechen können. Und das ist einfach ein langer und geduldiger Prozess. Und wichtig ist, dass wir das einfach nicht verhalten, dass wir das nicht verurteilen, das kindliche Verhalten, dass dieses aggressive kindliche Verhalten abgeschnitten wird von uns und dass immer der, der gehauen hat, der kriegt eine Strafe und muss rausgehen oder so, sondern dass wir dann besprechen, dass wir sagen, was wir gesehen haben, wie sich alle fühlen und dass wir dann gucken, was die Kinder sagen. Da kann es auch sein, dass wir dann mal ein Kind wegschieben, wenn das die ganze Zeit haut, natürlich nicht, sondern wir gucken, dass alle sicher sind und keiner verletzt wird, ist ganz klar. Doch da dann auch halt einfach die Bedürfnisse von allen wieder zu sehen, ohne dass das immer, weil das laute Kind jetzt immer seinen Willen kriegt, das leise Kind jedes Mal zurückstecken muss und wir kriegen es nur nicht mit, weil das Kind verinnerlicht hat, ich bin am sichersten und komme hier gut in Beziehung mit allen, wenn ich einfach mich selbst zurücknehme und gucke, wie die anderen das wollen. Dann kann das nämlich schon leicht passieren, auch in so einer Geschwisterbeziehung, dass der eine dann eben dieses immer lieb sein verinnerlicht und dann nicht lernt, seine eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen. Ja, und da können wir als Eltern einfach super viel begleiten, indem wir einfach alle Bedürfnisse in der Familie wichtig nehmen und in Konflikten begleiten und gucken, was dahinter steckt. Sodass wir einfach lernen in unserer Familie und dass unsere Kinder auch lernen, Konflikte sind da, die gehören zum Leben dazu. Wir können dann erstmal gucken, was will Kind 1, was will Kind 2, was können wir jetzt machen? Und dass jeder Wille auch sein Recht hat. Weil oft sind wir dann so als Eltern, ach Gott, das ist doch jetzt sowieso viel praktischer, wenn wir es so machen oder so machen. Und muss das Kind doch jetzt einsehen, dass das Quatsch ist, was es da gerade verlangt? Nein, nimm dir die Zeit und sei nicht der Richter, sondern sei der Mediator. Ja, das ist einfach wertvoll, damit eben alle Bedürfnisse gesehen werden. Ja. Und das finde ich einfach jetzt schon mal ein paar kleine gute Tipps, wie du da diesem entgegenwirken kannst. Und wenn wir mal zusammenfassen, dann ist es ja immer der bindungs- und bedürfnisorientierte Umgang mit deinem Kind, auf der Beziehungsebene einfach zusammen zu sein, sodass wir wegkommen von dieser Erziehung. Ich muss etwas machen, ich muss was in das Kind reintun, damit das gewünschte Verhalten hinten rauskommt. Und dabei passiert in der Blackbox eben oft so eine Traumareaktion. Und das kann eben mit alten Systemen wie Belohnung und Bestrafung passieren oder mit ganz alten Systemen, dass ich immer entscheide, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. Ja, weil die Kinder sollen doch selbstdenkende, selbstständige und Menschen sein, die ihre Meinung auch äußern dürfen, wenn sie erwachsen sind, die auch eigenständig eine Lösung finden können. Und deshalb können wir in der Kindheit ganz viel dafür tun, dass sie das eben lernen. Weil wir merken ja, wenn du alle diese Folgen angehört hast, wie stark diese Verinnerlichung ist, die wir tief in unserer frühen Kindheit, tief in unsere Gefühle mit aufgenommen haben und die komplett unbewusst unser ganzes Verhalten steuern. Und wenn wir als Kind einfach gelernt haben, ich bin da, ich werde hier ernst genommen, ich darf auch sagen, ich will jetzt aber unbedingt mit einem Rock und ohne Strumpfhose in die Schule, obwohl minus ein Grad ist, dass das erstmal ernst genommen wird und dass danach natürlich eine Lösung gefunden wird, dass dein Kind nicht mit nackten Beinen in die Schule geht. Das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber so ist es ja oft, dass wir als Erwachsene halt die Weitsicht haben und wissen dann schon die Lösung und wollen die unserem Kind dann zack sagen, das wird jetzt so gemacht, weil ich weiß es. Und so kann halt dieses Selbst, ich komme da mal selber drauf, dass es zu kalt draußen ist, wird dann halt gar nicht ermöglicht. Und so lernen unsere Kinder halt auch, dass da immer einer ist, der es weiß und an den ich mich wenden kann. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann weiß es wer anders. Und natürlich ist es gut, wenn wir wissen, wir haben Rückhalt. Das ist ja das Wichtige. Wir können immer mit allem zu unseren Eltern gehen. Wenn wir aber Phone Response zum Beispiel verinnerlicht haben, dann können wir eben nicht mit allem zu unseren Eltern gehen. Weil dann wissen wir ja genau, wie unsere Eltern uns haben wollen. Und wenn wir mal anders sind, dann trauen wir uns das nicht zu sagen. So können Geheimnisse und Lügen entstehen, dass Kinder vermehrt anfangen, Dinge zu verheimlichen oder zu lügen. Und in der Pubertät verhindert es einfach diese natürliche Rebellion, wie ich sie jetzt mal nenne. Dass wir dann eben nicht diesen Ablöseprozess so natürlicherweise erleben, dass wir eben auch uns mal gegen die Eltern stellen und überhaupt gegen alles, was irgendwie die Erwachsenen sagen und gut finden, sondern dass wir da so eine eigene Meinung entwickeln und so eine Jugendrebellion, sage ich jetzt mal, dass wir da uns ausprobieren und ja, dass wir da eben auch mal was machen, was unerwünscht ist. Und wenn du diese Fawn-Response verinnerlicht hast, dann wirst du auch niemals die Schule geschwänzt haben. Und dann wirst du auch niemals irgendwie zu spät nach Hause gekommen sein oder irgendwas gemacht haben, was du mit deinen Eltern nicht abgesprochen hast. Weil du das nicht konntest, weil du diese Angst hattest, dass es zu Beziehungsabbruch einfach kommt. Ja, und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir als Eltern unsere Kinder sehen, sie ernst nehmen. Und dass wir schauen, wie gehe ich jetzt damit um? Wie komme ich auch aus meinen eigenen Mustern raus? Wie komme ich da raus, dass ich immer sage, so, nein, das wird so und so gemacht. Ach, was für ein Quatsch, was du jetzt hier gerade willst. Sondern dieses ganz neue Denken und auch dieses neue Sprechen mit den Kindern, dass wir sagen, ah, du willst also diese interessante Dinge, die ich noch nie überlegt habe. Das ist dir gerade wichtig. Aha, warum? Weil vielleicht ist es so und so. Und das Kind sagt, ja, genau, und ich will so und so. Und so kommt ihr in ein Gespräch. Und dann kannst du wieder sagen, was dir jetzt gerade wichtig ist und was wir jetzt gerade hier brauchen. Und dann kann eine Lösung gefunden werden. Wenn die Kinder keine Ideen haben, dann kannst du auch Vorschläge machen. Wie wäre es, wenn wir so und so machen? Einfach, dass keiner abgeschnitten wird, weil wenn du Kommunikation dich beschäftigt hast, dann wirst du vielleicht das Thema abgeschnittene Antwort kennen, eine abschneidende Antwort. Und das ist immer, wenn dir einer sagt, was du machen sollst. Wenn du zum Beispiel dich öffnest und sagst, so, oh, das und das Problem habe ich, ich weiß gar nicht so richtig, was ich gerade machen soll und ich bin gerade so aufgewühlt. Und einer sagt dir, ach so, bei mir war das mal so, am besten machst du das und das. Das ist eine abschneidende Antwort. Das ist keine empathische Reaktion. Der andere fühlt sich nicht gesehen und gehört und hat deine Hilfe, die du ja anbieten wolltest, nicht als Hilfe verstanden, sondern als Ratschlag. Also Ratschläge sind Schläge und abschneidende Antworten sind halt einfach ja, nicht empathisch und da kommen wir nicht ins Miteinander. Da können wir uns dann nicht fallen lassen in ein Gespräch, weil wir uns vom anderen direkt unverstanden fühlen. Und ja, und unseren Kindern können wir einfach diese Lösungskompetenz mitgeben und auch dieses, wie verhalten wir uns in Konflikten? Denn wenn du Fawn-Response oder Erstarrung in dir hast, dann kannst du ja nicht gut in Konflikte gehen, sondern dann erstarrst du in Konflikten und bist quasi übernommen, die Macht wird quasi über dich übernommen in einem Konflikt, weil der andere dich total unterbuttert. Und ja, und das ist in der frühen Kindheit entstanden und du kannst deinem Kind das ermöglichen, mit Konflikten umzugehen, wenn du sein Selbstwertgefühl stärkst und sein Daseinsrecht in dieser Welt und auch dieses Recht auf die Bedürfnisse und das Recht auf meinen eigenen Willen. Und das heißt nicht, dass dein Kind jetzt immer alles kriegt, was es will und du alles machen musst, was dein Kind will, sondern das heißt nur, dass du den Willen deines Kindes respektvoll behandelst, dass du ihn wahrnimmst und siehst und dass du dann deinen eigenen Willen natürlich auch noch mit einbeziehst, vielleicht noch das vom Geschwisterkind und vom Vater und dass zusammen eine Lösung gefunden wird. Genau. Das wird nämlich oft bei bedürfnisorientierter Erziehung missverstanden, dass die Kinder halt alle ihre Bedürfnisse immer befriedigt kriegen, weil das wird ja einfach nicht möglich sein. Und das ist auch nicht das, was hinter beziehungsbedürfnisorientiert, bindungsorientiert steht, sondern dahinter steht, dass wir einander sehen, einander ernst nehmen, uns in den anderen hineinversetzen und so lernt das Kind ja auch, sich in andere hineinzuversetzen und so ist diese Kooperationsbereitschaft, die die Kinder von Natur aus mitbringen, kann sich dann einfach entfalten. Und ja, und vielleicht in der Jugend geht es in eine natürliche Rebellion, die dann genauso begleitet werden kann und dass ihr dann eure Verbindung behaltet. Anstatt vielleicht ein Kind, was sehr viel Strafen und so muss es gemacht werden. Und wenn nicht, dann darfst du kein Fernsehen oder kein Handy oder kriegst du eine Woche keine Süßigkeiten. Weil das geht irgendwann nicht mehr, wenn die Kinder groß genug sind und das einfach nicht mehr machen, dann passiert halt schnell so ein Beziehungsabbruch, dass die halt eben dann verheimlichen und nicht dir alles mehr sagen und bei Problemen vielleicht sich nicht trauen, zu dir zu kommen, weil sie so eine Angst haben, weil sie genau wissen, dass es dir nicht gefallen wird. Genau, also bindungs- und beziehungsorientiert, sieh die Gefühle, seid füreinander da, findet Lösungen, kreative, ganz neue Lösungen, die vielleicht nicht so sind, wie man es so macht. Hinterfrage immer, was ist mir gerade wichtig, nicht wie macht man das und was habe ich in meiner Kindheit so gelernt, dass man das eben so macht, sondern was kann ich vielleicht gerade, wo kann ich einen Kompromiss eingehen, was ist mir super wichtig, wo stehe ich jetzt für ein, wo gucken wir, wie mein Kind da mitgehen kann, wo finden wir eine Lösung, dass mein Kind trotzdem in seinen Wünschen und seinen Willen und so weiter sich irgendwie gesehen fühlt. Und wenn es nicht klappt, dann begleite die Gefühle. Wenn dein Kind sagt, ich will alle Lego-Packungen, die es im Supermarkt gibt, und es ist unglücklich, dass es nicht alle kaufen kann, dann begleite die Gefühle. Ich sehe, du bist traurig, dass du nicht alle haben möchtest, weil die sind so toll. Keiner kann sich entscheiden. Die sind alle so wunderschön. Einfach, dass wir das mal auf so eine Weise sehen. Natürlich kaufen wir niemals alle Lego-Packungen aus dem Supermarkt. Doch wir können trotzdem diesen Wunsch unseres Kindes einmal würdigen, anstatt zu verurteilen und zu sagen, sei doch mal dankbar, ich hatte früher immer nur eine Packung Lego und das auch nur an Weihnachten. So. Also da können wir einfach schauen, wie das ist. Und wenn dein Kind schon mal gesagt hat, es will alle Packungen Lego, vielleicht hast du ja sowieso dein Kind bis dahin schon so gestärkt, dass es sich überhaupt traut zu sagen, dass es am liebsten auf der Welt alle Packungen vom Lego hätte. Ja. Okay, mit dieser Folge sind wir schon so ziemlich am Ende von meiner Reihe frühes Trauma und Körpergefühl. Ich habe mich jetzt hier auf die typischen Reaktionen und Strategien beschränkt, die da aufkommen können. Natürlich ist das ein ganz tiefes Thema und da gibt es ganz viele Schichten, die wir bearbeiten können. Und ja, da gibt es ja noch ein paar andere Themen, die kommen da noch mit rein. Verschiedene Sachen, die uns im Heute vielleicht Schwierigkeiten bereiten. Darauf werde ich dann auch noch in nächster Zeit eingehen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Danke dir fürs Zuhören. Lade dich ein, in den Shownotes zu schauen, nach Büchern, die dich interessieren, nach meiner Webseite, komm doch mal vorbei oder mir auf Instagram zu folgen und da noch mehr kostenlose Impulse zu erhalten. Bis dann und liebe Grüße, deine Sarah.